Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir setzen in dieser Sendung die Reihe Faschismus verstehen fort, die Sie in der vergangenen Woche schon im Büchermarkt hören konnten. Wir gehen darin der Frage nach, wie alles begann, was später in den Faschismus, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah mündete. Denn angeblich hat ja niemand etwas gewusst. Aber gerade viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller beobachteten genau die Veränderungen, die in den 20er und frühen 30er Jahren in der Gesellschaft vor sich gingen und verarbeiteten sie in ihren Büchern. Auch in vielen Kinderbüchern aus dieser Zeit scheint der aufkommende Faschismus auf die eine oder andere Weise auf. Anne-Kathrin Weber stellt drei Kinderromane aus der Weimarer Republik vor.
Ein 12-jähriger Junge fährt mit dem Zug zu seiner Großmutter nach Berlin. Seine Mutter hat ihm Geld mitgegeben, auf das er gut Acht geben soll. Es kommt aber, wie es kommen muss. Auf der Zugfahrt wird er von einem Mann mit steifem Hut bestohlen. Kaum in Berlin angekommen, beginnt der Junge daher, den Dieb zu verfolgen und wird dabei von einer Gruppe abenteuerlustiger Großstadtjungen unterstützt.
Emil fühlte sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar auf alle Fälle Pech, aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwillig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost.
Diese Passage stammt aus dem Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive von Erich Kästner. Ein Roman, der bis heute als Inbegriff der Kinder- und Jugendliteratur der Weimarer Republik gilt. 1929 erschienen, zelebriert der Großstadtroman die Solidarität unter Kindern, die aus verschiedenen Milieus stammen. Kästner präsentiere damit ein Gesellschaftspanorama, das für die Weimarer Republik selbst prägend gewesen sei und das den Roman bis heute anschlussfähig mache, sagt die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp. Allerdings spare das Buch politische Themen weitgehend aus.
Der Roman ist ja eine gesellschaftliche Utopie, denn ungeachtet der gesellschaftlichen Verwerfungen, die es in der Realität gab, ist das in dem Roman überhaupt nicht spürbar. Es gibt weder Aufmärsche von links noch von rechts. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, keine Inflation, nix eigentlich.
Auch wenn man vorsichtig sein solle, das Wissen von heute auf die Literatur von damals anzuwenden, sagt Gabriele von Glasenapp, gäbe es im Roman eine Figur, die in Emils Wahrnehmung mindestens autoritäre Züge aufweise, und zwar den Wachtmeister. Vor seiner Abfahrt hatte Emil in seiner Heimatstadt nämlich ein Denkmal beschmiert und befürchtet nun, dass der Polizist ihn dafür belangen könnte.
Das ist so ein regierungstreuer Wachtmeister, streng, wenig flexibel, ja, so wie man es eben aus dem Kaiserreich kannte. Dass da Linien für die Zeit nach 33 verlaufen, müssen wir gar nicht drüber reden, das ist so.
Und auch in der Massenszene gegen Ende des Buches, als die Kinder den Dieb stellen, blitzt das Bild einer Gesellschaft auf, in der es normal und sogar begrüßenswert ist, wenn ein Mensch zur Strafe gejagt und eingekesselt wird. Emil und die Detektive standen nicht auf der Liste der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen. Kästners andere Werke wurden hingegen verbrannt, genauso wie die dezidiert linke Kinderliteratur der Weimarer Republik. Ein Beispiel hierfür ist der Roman Ede und Unku der kommunistischen Autorin Alex Wedding, die eigentlich Margarete Weißkopf hieß. Das Buch, das ebenfalls in Berlin spielt, erschien 1931 und wurde in der DDR als Schullektüre wieder aufgelegt. Aktuell ist es nur antiquarisch erhältlich. Der Protagonist ist ein ebenfalls 12-jähriger Arbeiterjunge namens Ede Sperling. Als sein Vater arbeitslos wird, beginnt Edes kommunistisches Coming of Age. Der Junge erfährt Stück für Stück, dass Arbeit nicht nur dafür wichtig ist, die Familie zu ernähren, sondern dass sie auch für die gesellschaftliche Zugehörigkeit prägend ist. Unser einer, diese Selbstbezeichnung durchzieht den Roman. Er zeigt auch, dass die Gesellschaftsordnung der Weimarer Republik grundlegend hierarchisch angelegt war. Diese Erkenntnis wird über die Figur des ehemaligen Oberpostsekretärs Abendstund vermittelt, der unaufgefordert zu Familie Sperling zu Besuch kommt, mit Gehpelz, weißer Weste und einem Spazierstock mit Bulldoggenkopf. Angesichts der Arbeitslosigkeit des Vaters beginnt der Beamte über die soziale Schere zu dozieren, mit Behauptungen, die uns auch heute noch, insbesondere aus dem rechtskonservativen Lager, begegnen.
Natürlich, es gibt auch Elend, es gibt auch Armut, aber auch große Faulheit. Die Menschen heutzutage streichen ja lieber für nichts und wieder nichts die schöne Unterstützung ein, als dass sie auch nur einen Finger rührten.
Diese soziale Stigmatisierung und Ächtung kontrastiert die Autorin mit Edes Freundschaft zu einem Mädchen namens Unku, einer Sintisa. Mittlerweile ist bekannt, dass das Mädchen, das Alex Wedding zur Figur der Unko inspiriert hatte, im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde. In der Weimarer Republik habe es neben dezidiert linker durchaus auch kolonialistische und sogar explizit faschistische Kinder- und Jugendromane gegeben, sagt Gabriele von Glasenapp.
Das bekannteste ist nun mal Mittlerjunge Quecks von dem Schänzinger. Aber es gab natürlich auch noch andere, die es nicht ganz so deutlich gemacht haben. Das ist eine Literatur, die sich ganz stark an der linken Kinderliteratur orientiert, nur eben aus einer anderen Perspektive. Aber natürlich hochideologisch, noch überhaupt nicht genozidal, sondern man will nicht ausschließen, sondern man will eigentlich einschließen. Also das heißt, man möchte im Grunde genommen den Linken, in Anführungszeichen, zeigen, wie toll die eigene Bewegung ist, die nationalsozialistische Bewegung. Natürlich alles sehr martialisch, alles natürlich sehr männlich dominiert.
Auch in Ede und Unku und in Emil und die Detektive dominieren Jungen die Handlung, werden männlich konnotierte Werte und Verhaltensweisen wie Ehre, Emotionsunterdrückung und Pflichterfüllung betont. So lobt Emils Großmutter nicht nur die wagemutigen Jungen, die den Dieb eingekesselt hatten, sondern auch einen Jungen, der als Kleiner Dienstag bekannt ist, für seinen Anteil an der Verbrecherjagd.
Er hat 2 Tage am Telefon gesessen. Er hat gewusst, was seine Pflicht war. Und er hat sie getan, obwohl sie ihm nicht gefiel. Nehmt euch an ihm ein Beispiel.
Trotzdem, betont Gabriele von Glasenapp, seien Protagonisten wie Emil und Ede keine Identifikationsfiguren für die wachsende nationalsozialistische Bewegung gewesen. Romane wie Emil und die Detektive und Ede und Unku stellen laut von Glasenapp vor allem Kinder in den Mittelpunkt, die selbstbestimmt schwierige Situationen meistern. Auch der Großstadtroman Nickelmann erlebt Berlin von Tami Oelfken hat die Kindheitsautonomie zum Thema. 2020 wurde er zum ersten Mal seit seinem Erscheinen vor knapp 90 Jahren wieder aufgelegt. Das Buch handelt von einem 10-jährigen Kind, das am liebsten durch die Straßen streunt und dabei beispielsweise einfach so in einen Filmdreh gerät.
Es ist ganz klar, dass von diesem Tage an Nickelmann geneigt war zu glauben, dass die interessanten Dinge nicht in der Schule vorkamen. Und dass sie durch zu reichlichen Schulbesuch viele Dinge verpassen würde, die weit wichtiger waren als alles, was je in der Schule passieren konnte.
Sie. Das Pronomen verrät, dass in dieser Erzählung ein Mädchen im Zentrum steht. Nickelmann heißt eigentlich Gertrude Linde. Damit bricht das Buch mit dem Muster, dass Mädchen in den Kinderbuchklassikern der Weimarer Republik zwar oft fulminante Auftritte haben, wie zum Beispiel Emils Cousine Pony Hütchen, aber letztlich doch nur nebensächlich am Geschehen beteiligt sind. Das Besondere am Kinderroman Nickelmann ist aber nicht nur, dass er eine weibliche, ziemlich rebellische Protagonistin hat, die mit anderen starken Frauen aufwächst. Der Roman thematisiert auch den Antisemitismus, der kurz vor der nationalsozialistischen Machtübernahme im Alltag der Kinder präsent ist. Dazu gibt es eine Schlüsselszene. Es ist 7:50 an einem Schultag kurz vor Weihnachten. Die Kinder erfreuen sich gerade an den knisternden Kerzen auf ihrem Adventskranz, als auf einmal ein älteres Kind in die Klasse von Nickelmann und ihrer Freundin Marianne ruft:
»Ha, die dummen Göhren feiern mit den Juden!«
Und damit beginnt schließlich eine hitzige Diskussion in den eigenen Schulbankreihen.
»Es ist wahr«, weinte Natalie, »Sie haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen!« Nickelmann brüllte vor Wut. »Quatsch doch nicht, das ist doch längst verjährt, das ist doch ewige Zeiten her. Wir haben überhaupt nicht euren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen«, schrie Marianne tatendurstig. »Und wer das nochmal sagt, dem haue ich ordentlich ein paar runter.«
In diesem kurzen Dialog wird klar, Marianne, Nickelmanns Freundin, ist Jüdin. Eine Information, die ganz beiläufig erfolgt.
Das wird nicht herausgestellt pädagogisch, sondern das fließt einfach ein in diesen Roman. Und das macht den ziemlich starken. Also das haben wir in sonst überhaupt keinem dieser Großstadtromane. Und da kommen auch keine jüdischen Figuren vor.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp. Im Roman beendet die Schulglocke das Thema.
Marianne schrie noch, saudumme Christen! Und das hätte sie besser nicht tun sollen. Nickelmann war ein Christ, wenn sie auch nichts dafür konnte. Die Klasse beruhigte sich sehr schnell. Wenn die Kinder auch gerade keine freundlichen Blicke miteinander tauschten, so saßen doch brav Juden, Christen und Dissidenten auf den Bänken nebeneinander unter dem Adventskranz.
1931 veröffentlichte Tammy Oelfgen diese Zeilen. Nur 2 Jahre später sollte die Szene einer längst überholten Utopie gleichen. Alle 3 Kinderromane zeigen eine Gesellschaft, die vielfältiger ist als je zuvor, modern und im Aufbruch, die aber gleichzeitig vom Erbe des Kaiserreichs geprägt bleibt, von Werten und Verhaltensweisen, die zwar nicht bestimmend, aber dennoch anschlussfähig sind für die Ideologie und den Terror, die ab 1933 Einzug halten sollten.
Anne-Kathrin Weber über Kinderliteratur aus der Zeit der Weimarer Republik. Nun haben wir einiges erfahren über den in der Kinderliteratur vor 1933 aufscheinenden Faschismus.